Schönen guten Abend, Freunde. Also heute bin ich wirklich ehrlich erstaunt, dass so viele hier sind. Wenn die halbe DDR das Wochenende auf dem Kuhdamm verbringt, um bei Kanzler Kaffee zu trinken, staune ich, dass ihr alle hier seid. Sagenhaft. Guten Abend. Ich habe ja heute Mittag schon einen Schreck gekriegt. Wir fangen immer um eins hier an, die Kirche einzurichten. Ich habe bis 1:45 vor der Kirche gestanden. Kein einziger Mitarbeiter war da. Ich dachte, jetzt ist es nun wirklich soweit, ich bin der Letzte, aber es ist nicht so. Schön. Wir haben ja auch allen Grund, uns zu freuen. Wir haben das größte Ereignis der Geschichte seit 1945 miterlebt. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich bisher immer im schwarzen Dienstanzug hergekommen. Aber zur Feier der großen Oktoberrevolution 1989 habe ich gedacht, ich ziehe mich etwas festlicher an. Wir können uns freuen, aber wir können noch nicht aufhören zu kämpfen. Die Grenzen sind offen, aber der Grenz ist noch da. Mit seinem Schutzpatron Stasi. Und deshalb heißt die Losung nach wie vor: Volksauge sei wachsam. Lasst euch nicht abspeisen mit ein paar Bananen und Westreisen. Erst wenn wir demokratische Wahlen haben, haben wir das Rennen gewonnen. Als ich heute früh beim Frühstück saß, da habe ich mir so überlegt und gedacht, was machen nun die alle, die so abgesägt worden sind? Also ich dachte, der Honey zum Beispiel, ist ja nur schon bei der Lotte Ulbricht in der Schweiz zum Frühstück, aber die können ja auch noch nicht alle weg sein. Und ich dachte, was machen die denn nun jetzt? Oder was könnte man denn mit denen machen? Ich meine, wie der Mittag zum Beispiel. Der heißt übrigens, der heißt nicht mehr Mittag, der nennt sich jetzt Feierabend. Und nun habe ich ja gehört, dass die ganzen sächsischen Bauarbeiter aus der Hauptstadt abgezogen werden, die da bei uns arbeiten. Nun haben die in Berlin keine Bauarbeiter. Und also ich dachte, ich habe einen großen Schluck Kaffee genommen und dann habe ich also Folgendes zu Papier gebracht. Ich finde, dass es richtig wäre, wenn jeder Bonze und Funktionär, der von seinem Posten geflogen ist, sich nicht einfach in seine Datsche verpisst. Die uns hineingeführt haben in die Kacke, die stecke man in eine Arbeitsjacke. Bewaffne sie dazu mit Schaufel und Hacke. Des einstigen Sozialismus-Erbauer setze man ein zum Abbau der Mauer. Heute geht es um Folgendes. Wir haben jetzt ein paar Monate lang zwei afrikanische Pfarrer zu Gast gehabt aus Tansania in der DDR hier. Und die sind von vielen Gemeinden reich beschenkt worden. Die haben riesige Gebiete zu Hause zu betreuen und verdienen ganz wenig. Die haben ein Motorrad gekriegt und was weiß ich alles. Das Zeug aber im Container nach Tansania zu befördern, kostet auch eine Riesenstange Geld. Und diese Hilfsaktion, die wollen wir unterstützen. Wir sammeln heute, damit das alles, was die hier geschenkt bekommen haben, auch wirklich nach Tansania geschickt werden kann. Wer sich daran beteiligen will, kann am Ausgang was geben. Schönen Dank. Noch ein paar kurze Angaben, Einladungen und so weiter. Es gibt bei uns eine Kinderbetreuung. Da hat zum letzten Mal mir jemand einen Zettel reingeworfen, lieber Theo. Ich freue mich über das Angebot der Kinderbetreuung, aber dann muss die Kindertante auch kommen. Die war da, ihr müsst euch irgendwie umlaufen haben. Bei dem Lied vor der Predigt, wenn der Sänger seinen Dienst getan hat, da ist die Fräulein Vogel dort hinten und die Kinder sind in dem Raum oben hinter der Orgel. Die ist da. So, die Teestube ist auch geöffnet. Morgen 17 Uhr ist hier in dieser Kirche Fürbittgebet. Das Fürbittgebet ist spätestens 5:45 zu Ende, sodass jeder, der will, noch in die Stadt reinkommt zur Demo. Und unser nächster Gottesdienst ist hier am 10.12. So. Hinten steht der Fragekasten. Ihr wisst, da kann jeder seine Fragen stellen. Zwei Fragen waren das letzte Mal drin, die möchte ich jetzt beantworten. Frage Nummer 1, du hast im September zum Jugendgottesdienst gesagt, dass du der Bibel aufs Wort glaubst. Beziehst du das auch auf die Schöpfungsgeschichte bzw. Evolutionstheorie? Auf die Schöpfungsgeschichte ja, auf die Evolutionstheorie? Nein. Die Evolutionstheorie, das ist der Versuch, die Entstehung der Welt und die Entstehung des Menschen und des Lebens ohne Gott zu erklären. Ein Evolutionist, der hat zum Beispiel gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ein anderer Vertreter der Evolutionslehre, der hat gesagt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt Gottes ist, und das ist undenkbar. Die Evolutionslehre ist also keine Wissenschaft, sondern das ist ein Glaube. Und einen so großen Glauben, dass ich glauben soll, dass alles von selbst entstanden wäre, den habe ich nicht. Und solchen Unsinn zu glauben, verlangt auch die Bibel von mir nicht. Sie verlangt, an den Schöpfer zu glauben, und das tue ich, indem ich dem biblischen Schöpfungsbericht aufs Wort glaube. Nächste Frage: Ist Homosexualität Sünde? Dazu möchte ich erstmal sagen, Homosexualität ist nicht angeboren, sondern wird im Laufe der Entwicklung erworben. Das ist also kein physisches, sondern es ist ein psychisches Problem. Im Sinne einer Gefühlsstörung, die schon im Kindheitsalter eintritt und eine normale Geschlechtsidentität als Mann oder Frau nicht zulässt. Das ist also eine Prägung, die der Betroffene sich im Normalfall nicht ausgesucht hat. Aber Veranlagung entbindet nicht von Verantwortung. Und die Bibel, die spricht nicht über Homosexualität, über Veranlagung, sondern über homosexuelle Handlungen. Und überall, wo die Bibel von Homosexualität spricht, lehnt sie sie ab. Zum Beispiel 1. Korintherbrief, Kapitel 6, wo sie als eine Sünde beschrieben wird, die vom Reich Gottes ausschließt. Ich lese euch das vor. Ich stelle hier aber schon mehrmals vorgelesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Macht euch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Solche gab es früher auch unter euch. Aber jetzt seid ihr reingewaschen, ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt vor seinem Urteil bestehen. Denn ihr seid mit Jesus Christus, dem Herrn, verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Diese Bibelstelle beweist, dass Gott die Homosexuellen liebt, dass er den Homosexuellen vergibt, dass es Homosexuelle von Anfang an in der christlichen Kirche, in der ersten Gemeinde von Korinth gegeben hat. Und dass Menschen, die einmal als Homosexuelle gelebt haben, nicht mehr als Homosexuelle leben, also diese Art nicht mehr praktizieren, seit sie mit Jesus zusammenleben. Und das ist die große Chance und große Hoffnung für solche Menschen. Wir haben heute noch einen besonderen Tag, nämlich das ist hier der 125. Jugendgottesdienst, den wir heute feiern. Und wir wollen da keine große Feier draus machen. Es gibt genug Feiertage in der Welt. Aber ganz sang- und klanglos wollte ich es nicht vorbeigehen lassen. Und ich wollte die Gelegenheit dieses Tages benutzen, mich einmal bei der Schlossband zu bedanken. Herzlichen Dank, liebe Brüder, für das, was ihr jahrelang für uns tut. Ich habe euch natürlich ein kleines Geschenk mitgebracht. Das ist was für Menschen, die Antiquitäten sammeln. Bild für eure Antiquitätensammlung, für die Abteilung Fossile aus der Steinzeit des Sozialismus. Es ist ein Bild von unserem momentanen König Ewig Grinz. So, ich bedanke mich bei der Schlossband.
Und sehr begrenzt.
Liebe Freunde, zwei Brüder, der Kuno und der Arno, spielen im Kinderzimmer. Jeder baut mit Bauklötzern einen Turm. Der Turm vom Arno, der steht, und der Turm vom Kuno fällt um. Was macht da der Kuno? Erst hängt er eine schiefe Fresse rein, dann haut er dem Arno seinen Turm ein, dann haut er dem noch eins auf die Rübe. Und schon ist die schönste Keilerei im Gange, Mord und Totschlag in der Kinderstube. So, mit einem Mord beginnt auch die Geschichte der Menschheit. Erstes Buch Mose, Kapitel 4, Vers 8. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Dieser Mord unter freiem Himmel, der kam natürlich nicht aus heiterem Himmel, sondern der hatte eine Vorgeschichte. Genau wie die Keilerei von Kuno und Arno. Kain und Abel, das wisst ihr, das waren Brüder. Eines Tages brachten die Gott ein Opfer. Jeder baute einen Altar und zündete das Opfer an. Beim Kain, da ging der Rauch schief. Und beim Abel ging's kerzengerade in die Höhe. Und das konnte der Kain nicht vertragen. Und da hat er seinen Bruder erschlagen, aus Neid. Leider ist das keine längst überholte Geschichte aus der Kinderstube der Menschheit. Und keine Familientragödie aus einer primitiven Urzeit. Schön wär's ja, aber dann wär's ja nicht nötig, dass wir wieder eine Friedensdekade abhalten. Ihr habt doch alle da so ein Geschenk vor euch liegen, was ihr mit nach Hause nehmen könnt. Friedensdekaden, die sind nötig, weil, egal aus welchen Motiven, manche Leute Probleme der menschlichen Gesellschaft eben immer noch mit Gewalt lösen wollen. Die Geschichte von Kain und Abel, das ist das Urmuster der Menschheitstragödie aller Zeiten. Diese Geschichte, die spielt sich jederzeit und überall ab, wo Menschen zusammenleben, auch in deinem Leben. Und bei uns in der DDR, da läuft die Kain und Abel-Story leider live. Aber bevor wir uns mit uns und unserem Land befassen, da müssen wir erstmal ganz allgemein feststellen, die Menschheitsgeschichte beginnt mit einem Mord und sie ist eine einzige Kette von Morden. Und wenn wir so weitermachen, dann wird sie mit einem Selbstmord der Menschheit enden. Heute ist jedem vernünftigen Menschen klar, die Methode von Kain hat versagt, so wird kein Friede. Heute steht die Menschheit vor der Frage, entweder Schluss mit der Methode Kains, also mit dem Krieg, oder Schluss mit der Menschheit. Die Zeiten sind ja längst vorbei, wo sich zwei mit den Hackebeilchen gegenüberstanden und die Birne einhauten. Solche primitiven Morde, die kommen heutzutage relativ selten vor. Wir sind, was die Mordwaffen betrifft, von der plumpen Keule zur perfekten Bombe fortgeschritten. Wir wurden eleganter, technisch vollkommener, perfekter. Unsere Methoden haben sich verfeinert, das heißt, man muss eigentlich sagen, die haben sich vergröbert. Im Kriege 1870-71, da gab es 54.000 Gefallene. Im Ersten Weltkrieg gab es 2.050.000 Gefallene. Im Zweiten Weltkrieg, da gab es 3.250.000 Gefallene und 3.350.000 Ziviltote. Und das sind nur die Zahlen von Deutschland. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die anderen Völker ja auch Tote hatten. Zum Beispiel die Sowjetunion, 7 Millionen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg noch 175 andere Kriege gegeben hat, in denen 20 Millionen Menschen umgebracht worden sind. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es da zwischendurch auch noch in verschiedenen Ländern und Diktaturen viele Tote gegeben hat. Zum Beispiel hat ja alleine der Stalin Millionen Menschen umgebracht. Und wir dürfen schließlich nicht vergessen, dass jährlich Millionen Menschen im Mutterleib umgebracht werden. In so einem winzigen Ländli wie der DDR sind es in jedem Jahr 90.000, in der Bundesrepublik 300.000. Also wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, unsere Welt ist ein einziges Schlachthaus. Also soll mir keiner erzählen, die Story von Kain und Abel, das wäre eine verstaubte Story aus der Frühgeschichte der Menschheit. Das spielt sich heute noch ab und wir alle spielen mit. Ich sage, wir alle denken nur nicht, du bist aus dem Spiel raus, weil du noch keinen Mord begangen hast. Das Töten, das geht doch schon viel eher los. Es gibt Seelenmord an Kindern mit Kriegsspielzeugen. Es gibt Rufmord mit der Zunge und in der Zeitung. Und du hängst in dem mörderischen Spiel bereits drin, wenn du hasst, wenn du Böses wünschst, wenn du Gewalt anwendest. Wir alle sind in den letzten Wochen mit dem Problem der Gewalt konfrontiert worden, als Deutsche auf Deutsche mit Knüppeln eingedroschen haben. Ich, naiver Mensch, habe mich hier vor 4 Wochen aufgeregt über die Wasserwerfer, nichts ahnend, was sich in Wirklichkeit auf den Straßen unseres Landes abgespielt hat. Ich lese euch mal einen Bericht, ein Protokoll vor von einem jungen Mann, der in Dresden Folgendes erlebt hat. Erschrocken wollten mein Bruder und ich die Prager Straße verlassen, als ich im selben Moment von mehreren Polizisten erfasst und zu Boden geschlagen wurde. Die Polizeieinheiten begannen wahllos, Bürger aus den in der Mitte der Prager Straße zusammengedrängt stehenden Passanten herauszugreifen und zusammenzuschlagen, ohne dass vorher Provokationen seitens der Passanten vernehmbar gewesen waren und ohne dass uns die Zeit und die Möglichkeit gegeben wurde, die Straße zu verlassen. Daraufhin wurde ich zu einem LKW geschleift und von 4 Polizisten besinnungslos geschlagen und wurde auf den LKW geworfen. Dort waren wir gestapelt, von 2 Polizisten bewacht, die wahllos auf uns einknüppelten. Nach 10-minütiger Fahrt wurde ich vom LKW runtergeschmissen und musste durch eine ca. 20 Meter lange Gasse von Polizisten, die mich schlugen. Ich wurde an ein Eisentor geschleudert, durchsucht und in eine große Halle getrieben, in der ich mich unter Schlägen breitbeinig mit der Stirn an die unverputzte Wand gelehnt und die Hände im Nacken haltend hinstellen musste. Ständig kamen Polizisten, die uns anschrien und jede kleinste Bewegung, ein kleines Zucken nur, mit schmerzenden Knüppelhieben beantworteten. In dieser ebenso anstrengenden wie schmerzenden Position wurde es mir schon nach 10 Minuten unmöglich, noch eine Sekunde länger zu stehen. Neben mir brach ein Mann mittleren Alters zusammen. Er wurde von mehreren Polizisten brutal geschlagen und weggeschleift. Ein weiterer älterer Mann wurde geschlagen, weil er auf seinen Diabetikerausweis hinweisen wollte. In jäher Angst um mein bisschen Leben holte ich alles aus mir heraus, um nicht schlapp zu machen. Nach späteren Berechnungen stellte sich heraus, dass ich mindestens 3 Stunden in dieser Position stehen musste. Und dann steht am Schluss, wir wurden unzählige Male grundlos geschlagen und ununterbrochen unflätig beleidigt mit Worten wie reaktionäres Schwein, halt die Schnauze, solche Ratten wie du haben kein Recht zu leben und so weiter. Wenn man sowas hört, und das ist die ganze Mappe voll, und davon gibt es ja hunderte solche Zeugnisse, da packt einen ja nicht nur das Entsetzen, sondern da kommen noch ganz andere Gefühle hoch. Und hier liegt ein Problem, über das wir nachdenken müssen. Der Keim, der steckt nämlich nicht nur in den Raudis drin, die mit Knüppeln auf ihre Volksgenossen eindreschen, beziehungsweise die Befehle dazu geben, sondern Keim steckt auch in den Geschlagenen, die die Leute mit den Gummiknüppeln hassen. Also mit anderen Worten, Keim steckt in uns allen. Wir alle müssen in diesen Tagen mächtig aufpassen, dass unsere Gefühle mit uns nicht durchgehen. Und dass nicht die Gedanken an Hass und Gewalt und Rache in uns die Überhand gewinnen. Gegen die, die uns so lange unterdrückt haben. Wir wären keine Menschen, wenn wir solche Gefühle nicht hätten. Wir können nicht so tun, als ob diese Gefühle in uns nicht da wären. Aber wir wären keine Christen, wenn wir nichts gegen diese Gefühle tun würden. Und deshalb sind wir hier zusammen in einem Gottesdienst, um unsere Gefühle unter die Kontrolle Gottes zu stellen, so wie es in der Losung von heute heißt, so seid nun Gott untertan. Aber wir gehen nicht nur zum Gottesdienst, sondern wir gehen auch zur Demo. Ich bin neulich zu einer Demonstration gewesen, das war zum ersten Mal für mich seit 36 Jahren. Und als die Demonstranten anfingen zu rufen, freie Wahlen, da sind mir die Tränen übers Gesicht gelaufen. Da habe ich nämlich dran gedacht, wie das war, als ich zum letzten Mal in meinem Leben auf einer Demonstration war. Das war vor 36 Jahren, am 17. Juni 1953. Und da habe ich mir, als ich ein junger Mensch war, mit genau diesen gleichen Worten die Kehle heißer geschrien. Freie Wahlen. Damals wurden wir übertönt durch das Dröhnen der Panzer und durch die Schüsse der Uniformierten. Es findet sich heute von Berlin bis zum Ural kein Panzer mehr, der zu diesem Dienst in der DDR bereit wäre. Auch in diesem Punkt haben sich die Zeiten geändert und das ist ein ganz großer Hoffnungspunkt für uns. Aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, mit den gleichen großen Buchstaben, mit denen heute beim ND auf der ersten Seite das Wort Dialog steht oder Wende, stand damals 1953 auf der ersten Seite des ND mit den gleichen großen Buchstaben das Wort neuer Kurs. Aber mit diesem Slogan haben sie uns betrogen. Die SED hat mit dem sogenannten neuen Kurs weitergemacht im alten Gleis und uns in die Katastrophe reingeführt, in der wir jetzt drin stecken. Und es stimmt, was ein alter Mann auf einer Demo auf sein Schild geschrieben hat: Die Karre sitzt so tief im Dreck, die alten Kutscher müssen weg. Also solange es noch Menschen gibt, die in einer solchen ernsten Situation wie die, in der wir uns jetzt befinden, Menschen solche schönen Verse machen können, da ist mir um unser deutsches Land nicht bange, das muss ich mal sagen. Aber wir müssen jetzt mal weg von diesem Thema und uns wieder unserem Bibeltext zuwenden. Da gibt es noch eine Menge zu lernen für uns. Also nächster Punkt, ein neues Thema, das Thema Neid. Der Kain, der war neidisch. Und als der sah, wie es bei seinem Bruder so schön aufwärts ging, da heißt es hier in Vers 5, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Hass macht hässlich und Neid macht unglücklich. Vor allem ist Neid sinnlos. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Bummelzug durchs Muldental. Und da kommt ihr kurz hinter Sermut an eine Stelle, da fährt der Zug an einem zauberhaften Grundstück vorbei. Das Haus ist neu abgeputzt, vor der Garage steht ein Wartburg-Tourist. Im Garten liegt unter einem blühenden Apfelbaum auf einer Liege eine junge Frau. Neben ihr sitzen zwei Männer, es ist vormittags, 10:30. Die ganze Szene ist eine einzige friedliche Idylle. Und im Vorbeifahren, da denkst du, die haben's gut. Die haben's gepackt. Die haben das Glück geschafft. Jetzt will ich euch mal sagen, wer diese Menschen in dieser wirklich stattgefundenen Szene gewesen sind. Die Frau war krebskrank und lag im Sterben. Das war das letzte Mal in ihrem Leben, dass sie aus ihrem Haus in ihren Garten getragen werden konnte. Der eine der beiden Männer war ihr Ehemann, der andere war der Pfarrer, also ich. Und wir dreie kämpften mit Gott um das Leben dieser Frau. Und was für dich im Vorbeifahren so vom Zugfenster aus wie eine Idylle aussieht, wie das große Glück, das ist in Wirklichkeit ein ganz großes Unglück gewesen. Und deswegen sage ich, Neid ist sinnlos. Wenn du nämlich die Stelle des Beneideten einnehmen möchtest, dann müsstest du ja sein ganzes Leben mit übernehmen. Also nicht nur sein schönes Haus, sondern auch seine sterbende Frau und seine Ängste und sein Schicksal. Und das willst du natürlich nicht. Du willst nur die guten Zeiten, du willst einen Teiltausch, aber keinen Totaltausch. Weil du, je näher du dem Beneideten kommst, nämlich feststellst, bei dem ist auch nicht alles rundum happy. Ich glaube, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, Gott hat jedem Menschen ein bestimmtes Maß an Glück und Unglück zugeteilt. Und weil wir außerdem unsere Mitmenschen gar nicht so genau kennen, deswegen ist es sinnlos, sie zu beneiden. Neid ist sinnlos, Neid ist Gift für dich und für deine Umwelt. Als Gott sieht, wie der Kain giftig vor Neid mit gesenktem Blick wie so ein sturer Neidhammel rumläuft, da warnt er ihn und sagt: Es lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Es ist Gott nicht egal, was aus Kain wird. Und ob er sich sein Leben versaut. Und deshalb warnt Gott ihn und sagt, pass auf. Es droht Gefahr. Neid ist Sünde. Sünde ist ein gut verpacktes Angebot vor der Tür deines Lebens. Sie lauert nur darauf, dass du sie reinlässt, dass du sie zulässt, dass du dich auf sie einlässt. Und Gott verlangt von dir weiter nichts, als dass du zur Sünde Nein sagst. Das heißt, die Sünde beherrschen. Und wenn Gott sagt, du sollst über die Sünde herrschen, dann kannst du auch über sie herrschen. Und mit der Ausrede, ich kann mich nun mal nicht beherrschen, dann machst du dir es zu einfach. Du kannst, wenn du willst. Kein Mensch sagt, dass das einfach wäre. Steht ja auch nirgends in der Bibel, dass ein Leben nach Gottes Willen einfach wäre. Ein Leben mit Gott ist einfach herrlich, aber es ist nicht herrlich einfach. Kein war, wie die meisten Gewaltmenschen, ein Schwächling. Also einer, der sich nicht beherrschen konnte. Niemand hatte den gezwungen, seinen Bruder umzubringen. Und auch dich kann der Teufel nicht zwingen, eine Sünde zu begehen. Sondern sündigen kannst du nur, wenn du mit deinem Willen zustimmst. Und deshalb kannst du die Verantwortung für deine Taten niemals ablehnen. Das gefällt mir nicht, dass in diesen Tagen viele die ganze Schuld nur auf ein paar einzelne Leute und Buhmänner abschieben. Das ist ja nicht bloß der Mittag gewesen, der alles kaputt gemacht hat. Und ich möchte mal den meisten von euch sagen, die meisten von euch sind auch bei der letzten Wahl gewesen. Und die meisten von euch sind vermutlich auch bei der Jugendweihe gewesen. Und ich habe euch das schon vor 4 Wochen gesagt, wir müssen alle unsere Mitverantwortung erkennen und unsere Mitschuld an dem, was hier gelaufen ist. Als Kain seinen Bruder erschlagen hat, da zieht Gott ihn zur Verantwortung und sagt, wo ist dein Bruder Abel? Die erste Antwort, die da Kain gibt, ist eine Lüge. Er sagt, ich weiß es nicht. Nix Boni Mai, mein Name ist Hase. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch 100-fach zu hören gekriegt. Auf die Frage, wo sind denn eigentlich die Ursachen dafür? Für die Massenflucht und die Krise in unserem Land. Da wird bis heute noch rumgeeiert und rumgeschwafelt. Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen das erforschen. Im Moment wissen wir es noch nicht so genau. Aber auf diese Tour lässt sich das Volk auf die Dauer nicht kommen. Und Gott schon gleich gar nicht. Gott verlangt unerbittlich eine Antwort. Wo ist dein Bruder Abel? Zweite Antwort Kains ist eine Frechheit. Er sagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich vielleicht noch auf den aufpassen? Bin ich etwa für den verantwortlich? Ja, genau das bist du. Denk mal an das Lied, was wir hier so oft singen. Wenn du denkst, dich geht der andere nichts an, ist das einfach nicht wahr, mein Lieber. Gott gab dir ihn als Bruder und deshalb geht er dich an. Du bist verantwortlich für das Leben deines Bruders und deines Mitmenschen. Und Gott fragt dich heute und er wird dich im Gericht fragen, wo ist dein Bruder? Und damit meint er vielleicht das Kind in Afrika, das jetzt in diesem Moment vor Hunger stirbt. Und du hast dieses Kind im Leben nie gesehen. Du kannst mit gutem, ehrlichem Gewissen sagen, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Aber dass täglich 30.000 Kinder verhungern, das weißt du. Du weißt, dass man töten kann, ohne den anderen auch nur zu berühren. Indem wir nichts tun, machen wir uns schon mitschuldig am Tode der anderen. Aber Gott wird uns nicht nur nach irgendwelchen Kindern in der Ferne fragen, er wird uns auch nach unseren Kindern in der Nähe fragen. Und er wird manchen unter uns fragen, wo ist dein Kind? Wenn Gott so fragt, dann nicht, weil er es nicht wüsste. Der weiß genauso gut wie du, wo dein Kind ist. Abgetrieben im Rahmen der Gesetze, ausgeschabt im 2. Monat, weggeschmissen in die Mülltonne der Frauenklinik. Das weiß Gott. Aber er wird dich trotzdem fragen, so wie er den Kain gefragt hat. Vers 10. Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Gott weiß, was du getan hast. Und das Blut deines abgetriebenen Kindes, das schreit zu Gott. Aber er will es aus deinem Munde hören. Und du, junger Mann, und du, junges Mädchen, ihr werdet eines Tages alle beide eine Antwort geben müssen. Daran besteht ja das Wesen von uns Menschen, dass wir Verantwortung haben. Das heißt, dass wir Gott einmal eine Antwort geben müssen. Für unsere menschlichen Ohren, da hat unschuldig vergossenes Blut keine Stimme. Wir hören das nicht. Aber Gott, der Leben und Blut geschaffen hat, der hört das. Die Erde unseres Planeten ist blutgetränkt. Und niemand weiß die Zahl der Verbrechen. Aber Gott weiß Bescheid. Es gibt keine Tat, die Gott nicht kennen würde und über die er nicht Rechenschaft fordert. Gott ist der Anwalt der Wehrlosen und der Verfolgten. Ist der Rächer aller Menschen, denen Unrecht geschehen ist. Und weil Gott der Rächer ist, da brauchen wir uns mit dem Thema Rache nicht zu befassen. Das können wir getrost Gott überlassen. Worum es uns geht, ist Gerechtigkeit, aber nicht Rache. Für uns genügt es, als Trost zu wissen, kein Tropfen Blut und keine Träne, die in irgendeiner finsteren Zelle ohne jeden Zeugen zum Erdboden gefallen ist, ist Gott entgangen. Und keiner entgeht bei Gott seiner Strafe. Das ist aber, das betone ich nochmals, das ist Sache von Gottes Gericht. Und weil Gott die Vergebung lieber ist als die Vergeltung, da schützt er bis zum Gericht sogar den schuldig gewordenen Menschen, wie hier den Kain. Denn als Kain zur Strafe für sein Verbrechen als Flüchtling aus dem Land gehen muss, da fängt er an zu winseln und fließt über vor lauter Mitleid. Nicht vor Mitleid über den erschlagenen Bruder, sondern vor Mitleid über sich selber. Erst geht er über Leichen und als es rauskommt, da ergeht er sich in Selbstmitleid. Selbstmitleid statt Reue. Die Tour, die haben inzwischen in unserem Land auch einige drauf. Und mir fällt außerdem auf, dass sich bei manchen Leuten inzwischen schon ein falsches Mitleid breit macht. Na sicher ist das tragisch, wenn jemand sich selber und sein Volk jahrelang betrogen hat und von heute auf morgen von der Bildfläche verschwindet und weggefegt wird wie so altes, vergammeltes Schnitzel. Aber Mitleid ist angebracht bei den Opfern und doch nicht bei den Tätern. Der Kain, dem hilft kein Gewinsel. Der muss los, der muss seinen Posten verlassen. Aber Gott lässt ihn nicht schutzlos. Gott gibt ihm eine Chance, indem er ihm das sogenannte Kainszeichen gibt. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn findet. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Jenseits von Eden, das ist die Welt, in der wir unter dem Kainszeichen zu leben haben. Niemand weiß, was das für ein Zeichen ist. Jedenfalls war es für Kain eine Chance zu leben. Und heute gibt Gott dir eine Chance. Und wie das Zeichen für diese Chance aussieht, das weiß ich. Das ist nämlich das Kreuz, an dem Jesus hängt. Auch der ist ein Ermordeter, dessen Blut zum Himmel schreit. Aber sein Blut schreit nicht nach Rache, sondern das schreit nach Vergebung. Es steht mal in der Bibel, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und es steht weiter in der Bibel, das Blut von Jesus Christus, das macht uns rein von aller unserer Sünde. Wenn du dir deine Sünde von Jesus abwaschen lässt, das heißt durch seine Vergebung abnehmen lässt, da bist du gerettet, dann kommst du nicht in das Gericht. Jesus möchte dir einen Gerichtstermin ersparen. Dafür hat er sich kreuzigen lassen. Das Kreuz ist das Rettungszeichen schlechthin. Wegen diesen Zeichen können Verbrecher weiterleben, ohne auf der Stelle tot umzufallen. Wegen diesen Zeichen, da können die Kains weiterleben, auch wenn sie ein Kind umgebracht haben. Wegen diesen Zeichen haben auch die eine Chance, von denen wir am Anfang der Predigt gesprochen haben. Also die in unserem Land und in Uniform, die harmlose Bürger brutal und blutig misshandelt haben. Leute, keine Gesetzgebung macht aus so einem Schläger einen neuen Menschen. Das Gesetz, das kann und muss ihn nur bestrafen. Aber Jesus kann und will ihm seine Schuld vergeben. Und das ist nämlich der besondere Beitrag, den wir in diese angeheizte Situation einzubringen haben. Dass wir eine Wahl brauchen und eine neue Verfassung und dass der Führungsanspruch der SED ein Witz ist, das steht heute am Anschlagbrett in jedem Kindergarten. Das müssen wir hier nicht alles wiederholen. Aber dass es eine Vergebung für den schuldig gewordenen gibt, das steht nur in der Bibel. Und das ist das, was wir den Menschen mitteilen müssen. Es gibt bei dem Kreuz von Jesus einen Neuanfang. Wegen diesem Zeichen haben auch wir alle noch eine Chance. Denn in uns allen steckt die Kainsgesinnung. Ich denke, das haben wir in den letzten Tagen alle an uns beobachtet, dass es solche Gedanken wie Hass und Neid und Rache auch in uns gibt. Wir sind alle so tief verletzt und wir haben die Fäuste so oft gegen unsere Unterdrücker geballt, dass es uns schwerfällt, sie zu lieben und ihnen zu vergeben. Wir schaffen das ohne Jesus nicht. Jesus hat am Kreuz seinen eigenen Mördern vergeben. Und er hat uns damit ein Beispiel gegeben. Also Leute, lasst uns von Jesus lernen, was er mit Frieden meint. Auch wenn es dir unmöglich scheint, liebe deinen Feind. Das ist das Lied, das wir gleich zusammen singen, aber vorher wollen wir noch zusammen beten.
Vater, wir haben etwas gehört von Unfrieden, von Mord, Neid, Geiz und Lüge. Herr, und wenn ich an unsere Zeit jetzt in unserem Staat denke, wo dieser Unfriede so groß ist, wo Hass aktuell ist, Lieblosigkeit, dann möchte ich dir dieses Spannungsfeld in unserem Staat dir vorlegen. Aber ich möchte auch dir unsere Situation bringen und dir bekennen, dass wir als Menschen auch unser Päckchen Schuld zu tragen haben, unsere Last. Herr, wir bekennen, dass wir hassen, dass wir oft nicht lieben können. Aber das Schöne ist, dass wir das bekennen dürfen, dass wir abgeben dürfen und dass wir deine Vergebung in Anspruch nehmen können. Hab Dank dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.